Sach- und Fachgeschichten. Der Pneumo-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Pneumologische Sach- und Fachgeschichten. Mein Name ist Justus Deseo, ich bin niedergelassener Pneumologe in Köln und bei mir zu Gast heute ist Privatdozent Dr. Matthias Krüll aus Berlin. Er ist habilitiert an der Charité an der Universität Berlin und ist als niedergelassener Pneumologe zum einen tätig, betreut aber auch 14 Lungensportgruppen in einem großen Reha-Zentrum in Berlin. Und wir beide reden heute über Lungensport. Herzlich willkommen, Herr Dr. Krüll.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Deseo, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich freue mich sehr, dass ich hier mit dabei sein darf.
Lungensport vor allem aus der Praxis. Wir haben uns ja vorher schon ausgetauscht. Es gibt Theoretiker, es gibt Praktiker und wir beide, ich schäme mich da auch zu, sind die Praktiker. Wenn man dieses Wort Lungensport hört, auch wenn man an die Reaktion von Menschen denkt, die schlechter Luft kriegen, wenn sie sich anstrengen. Das Wort Sport ist ja etwas, wo viele Menschen erstmal so ein bisschen zurückzucken, oder?
Ja, ich glaube, das geht uns beiden als Lungengesunden ja doch auch. Sport ist immer mit Anstrengung verbunden. Und vor allem mit aus der Puste kommen oder Luftnot. Und das ist ein Riesenproblem. Unsere Lungenpatienten, lungenerkrankten Patienten, die haben Angst, Luftnot zu bekommen. Und denen jetzt noch zu sagen, mach Sport, wo das alles viel schlimmer wird, das ist schwierig.
Das heißt, wir würden eigentlich gerne versuchen, das Wort Sport in diesem Sprachgebrauch gar nicht so in den Vordergrund zu stellen, sondern eher sowas wie Aktivität oder Bewegung oder ja, das sind so bessere Begriffe, um Leute erstmal abzuholen, wenn es darum geht, was man tun kann für die Lunge, richtig?
Ja, also per Definition ist das sicher richtig. Auf der anderen Seite haben wir gelernt, braucht es so etwas wie Motivation. Und wenn ich jemandem mit einer Lungenerkrankung sage, dass er in der Lage ist, Sport zu machen, dann ist das ein irres Ziel. Und wenn ich dem sage, hey, ich habe ein paar Tricks oder ich habe eine Gruppe, die das mit dir macht, dann finde ich das einen ganz, ganz wichtigen Faktor. Die Motivation steht ganz oben. Und von daher denke ich, sollten wir durchaus bei diesem Birding bleiben.
Und es ist auch ein Punkt, wenn man so in die Historie guckt, es hat sich auch vieles geändert von unserem Verständnis, was Menschen gut tun. Also ich erinnere mich noch daran, dass früher Kinder mit Asthma vom Schulsport befreit wurden. Ich hatte auch Mütter, die sagten, können Sie bitte einen Attest schreiben, dass meine Tochter keinen Schulsport machen muss? Und man würde heute sagen, das ist kompletter Irrsinn, ein Kind vom Schulsport zu befreien wegen des Asthmas. Und genauso hört man halt auch, ja, ich kriege so schlecht Luft, deswegen muss ich mich schonen. Und ich meine, die Natur ist ja recht pragmatisch. Wenn ich etwas nicht benutze, dann wird es wegrationalisiert. Das heißt, Muskeln, die ich nicht verwende, werden einfach abgebaut. Also man hat gelernt, es ist im Grunde gar keine gute Idee, wenn jemand, der schlecht Luft kriegt, auch noch anfängt, weniger zu machen. Das ist ein Teufelskreis, oder?
Das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir haben. Die Luftnot steht als Riesenberg, als Schrecken im Raum. In der Tat, viele haben Angst davor, in diese Situation zu kommen. Ein Muskel, den ich nicht belaste, der schrumpft, der wird abgebaut. Der Körper denkt da sehr ökonomisch. Und damit wird selbst eine leichtere Herausforderung, eine leichtere Belastung schon zu einer immer größer werdenden Herausforderung. Das endet dann darin, dass ich mich teils gar nicht mehr traue, aus dem Haus zu gehen, weil ich Angst habe, die Treppe nicht mehr hochzukommen mit meinen Einkäufen. Das Ziel muss sein, die Muskeln zu fordern, den Körper wieder zu trainieren. Auf dem Weg dahin müssen wir natürlich ein paar Sachen bedenken und müssen auch ein paar Sachen aus dem Weg räumen. Also sowas wie Einschränkungen oder Kontraindikationen vorher einmal ausräumen. Also sowas wie eine akute oder eine nicht gut behandelte Herzerkrankung, nicht gut eingestellte Herzerkrankung. Das sind sicher so Fälle, Situationen, wo man sagt, erstmal eine gute Therapie. Für die Lunge ist das natürlich so, dass wir, was die Grunderkrankung angeht, erstmal sowas wie eine stabile medikamentöse Therapie brauchen. Also wenn ich hier keinen stabilen Zustand habe, dann macht das keinen Sinn, erstmal mit einem Dauerlauf in den Raum zu poltern, sondern ich brauche eine gute Therapie der Lungenerkrankung, eine stabil eingestellte, medikamentös stabil eingestellte Therapie und dann kann ich den nächsten Schritt gehen.
Das heißt, die Reihenfolge wäre, ich gucke, was ist es für eine Erkrankung, ich schaue an, wie wird die grundsätzlich therapiert und dann, wenn ich das etabliert habe, geht es auch weiter mit, was kann man noch tun, dann bin ich bei sowas wie Lungensport. Was sind denn so Dinge, die Sie anbieten, um die Motivation zum Lungensport zu fördern?
Das sind eine Reihe Dinge, die wir anbieten. Das Wesentliche ist, die Angst zu nehmen, mich zu bewegen. Wenn wir das mal geschafft haben, wenn wir jemanden motiviert haben, und das machen wir zum Beispiel, indem wir sowas wie ein Probetraining, wenn wir jemanden dann aber motiviert haben und ihm gezeigt haben, hey, das geht, ich kann mich trainieren belasten und ich bin nicht alleine. Also sowas wie Gruppendynamik, und es ist kein Zwang, sondern es ist eine echte Dynamik, die ist ganz, ganz hilfreich.
Sie haben ein ganz wichtiges Wort verwendet, das Wort einmal. Es gibt ja auch Untersuchungen, wie oft muss denn ein Mensch sowas machen, wie Lungensport, um für sich selber zu sagen, wenn ich jetzt so gucke, ich merke, das tut mir gut. Und da gibt's eine schöne Arbeit von Klaus Kenn, die sagt nämlich, einmal. Man muss einmal dahingegangen sein, muss einmal das mitgemacht haben, um dann zu merken, Mensch, schon dieses eine Mal, mir geht es besser. Und ich kann dazu auch eine Geschichte erzählen. Da habe ich noch im Krankenhaus gearbeitet und hatte einen Patienten, der kam eben mit seiner COPD ins Krankenhaus und kriegte einfach schlecht Luft. Und dann so nach 2-3 Tagen war diese Exazerbation, wie wir das ja nennen, diese akute Verschlimmerung ganz gut in den Griff. Und da sagte ich so, dann gehen Sie jetzt zum Lungensport. Da guckte er mich mit großen Augen an, das Wort auch schon, und sagte, Herr Doktor, ich werde doch mit dem Rollstuhl hier zu den Untersuchungen geschoben. Ich kriege ja schon keine Luft, wenn ich auf Toilette gehe. Wie soll ich denn jetzt Sport treiben? Ich dachte, wissen Sie was? Wir fahren Sie auch mit dem Rollstuhl zum Lungensport. Und wir hatten einen Diplom-Sportlehrer, der eben auch Fachübungsleiter für Reha-Sport, für die innere Medizin war. Und der nahm sich solcher Patienten eben einzeln an. Und am nächsten Tag habe ich ihn gefragt, wie war es denn beim Lungensport? Meinte er, also ich habe das Gefühl, mir geht's heute besser. Und am dritten Tag sagt er zu mir, hören Sie mal, da ist um 10 Uhr ein CT-Termin, da kann ich nicht hingehen, da habe ich Lungensport. Und das ist der Punkt, ne? Der hat so deutlich gespürt, dass von allen Sachen, die man im Krankenhaus mit einem Menschen machen kann, das war, was ihn weiterbringt, der Lungensport. Ich will das nochmal betonen, einmal dahin gehen und dann entscheiden, ob das was für einen ist. Das ist schon ein ganz, ganz entscheidender Schritt, um zu merken, Mensch, es hilft mir wirklich, ne?
Ja, ganz wichtiger Punkt. Hier fallen jetzt so ein bisschen die Welten aufeinander. Da kommt natürlich der Gedanke der Sportmediziner, die sagen, einmal ist keinmal. Und aus trainingsphysiologischer Hinsicht ist das sicher richtig. Aber Lungensport ist eben mehr als nur, ich bewege meine Muskeln, sondern der Aspekt der Motivation, der spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und ich glaube, das ist das, was Klaus Kenn hier wunderbar gezeigt hat. Und es muss ja auch gar nicht viel sein. Es gibt die wunderschöne Arbeit von Tim Greulich aus Marburg. Die Gruppe hat schwer lungenkranke, exazerbierte, teils von der Intensivstation auf so eine Rüttelplatte gestellt, so ein Galileo-Rüttelgerät gestellt und also minimale Belastungen nur mit denen durchgeführt. Und allein das hat viele, viele positive Effekte schon hervorgerufen. Wir müssen so ein bisschen das, was wir in der Sportmedizin an Benchmarks, an Leistungsmarkern, an Gedanken haben, abmildern oder abändern und hier in den Bereich der Lungenerkrankten neu definieren.
Das ist auch ein schöner Aspekt, denn Sie sagt, man schaut schon nach, gibt es Gründe, warum man jemandem gerade abrät, lass das erstmal machen und dann Lungensport. Da ist ja das Stichwort instabil. Instabilität heißt ja, es ist noch was zu tun. Wenn wir sagen, da liegt jemand auf der Intensivstation, dann heißt das ja auch eher, es gibt eigentlich keinen zu schlechten Zustand. Der muss halt stabil sein. Ja, der darf jetzt nicht so wackelig sein, dass man alles aus dem Gleichgewicht bringt. Nur manche Menschen haben ja auch die Sorge, bin ich nicht zu krank für Lungensport? Und das würde man trennen, ne? Stabil versus zu krank.
Das ist sicher ein ganz entscheidender Punkt. Also es gibt instabile Patienten. Das sind meist Patienten, die haben dann ja entweder eine akute Infektsituation, immer schlechter werdend, oder das sind Patienten, die sind halt vom kardiovaskulären System her so, dass Belastung sie eher gefährdet als ihnen hilft. Aber das ist, glaube ich, im Alltag eher die Ausnahme. Natürlich trainiere ich nicht mit einem akuten Infekt, aber zumindest nicht außerhalb von klinischen Studien. Also die Arbeit von Tim Greulich, die ist unter hochkontrollierten Bedingungen gemacht worden. Das ist nichts, was wir so jetzt im Alltag pauschal weitergeben. Aber es gibt durchaus Patienten, die sind sehr schlecht von ihrer Lunge, von ihrem Zustand. Die haben Sauerstoff, die haben eine FEV1 von 20-30%. Nur noch mit denen kann man Sport machen und die haben wir auch in unseren Gruppen. Ein wichtiger Punkt ist hier auch, und das ist ein bisschen aber auch die Herausforderung, wir können nicht alle Patienten mit einer COPD zum Beispiel gemeinsam in eine Gruppe packen, sondern wir sollten versuchen, hier so eine gewisse Eingruppierung zu machen, also so ein gewisses Leistungsniveau zu finden. Aber dann geht das auch mit jemandem, der nur auf dem Hocker sitzt und Sauerstoff hat.
Und da hat sich ja viel getan. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass früher eine Krankheit wie Lungenfibrose eine war, wo die Leute wie ein rohes Ei behandelt wurden und am liebsten sollten die sich gar nicht mehr bewegen. Und man hat dann aber auch inzwischen gelernt, das ist genau der falsche Weg. Ne? Und wenn man Menschen mit Lungenfibrose, so wie auch eben COPD, Asthma, Lungenemphysem, um das nur als Beispiel zu nennen, doch dazu bringt, dass sie sich bewegen und das eben auch gegebenenfalls mit Unterstützung, mit Sauerstoffgabe und so weiter, dann haben die Vorteile. Wir haben ja jetzt den Block, ich motiviere jemanden, schon sehr, sehr gut dargestellt. Am Ende ist ja bei der Motivation wirklich auch die Frage, warum soll ich das eigentlich machen? Was bringt mir das denn? Was darf ich denn als jemand, der an einer Lungenkrankheit, an einer Atemwegskrankheit leidet, erwarten, was sich ändert mit Lungensport?
Die Veränderungen sind in ganz vielen Bereichen. Das Einzige, was sich wahrscheinlich nicht wirklich verändert, ist die Lungenfunktion. Also, was ich mir kaputt geraucht habe, das wird auch durch Lungensport wahrscheinlich nicht wesentlich besser. Aber wir haben ja auch gelernt, Lungenerkrankungen sind häufig Systemerkrankungen, die eben nicht nur die Lunge, sondern viele, viele Organsysteme mit betreffen. Vor allem die Muskulatur. Wenn man sich so einen Patienten mit einem schweren Emphysem ansieht, das sieht aus wie bei einer Schwindsucht. Also abgemagerte, ausgezehrte, karektische Patienten ohne Gramm Muskel. Und denen kann man helfen. Denen kann man helfen, dass die Muskulatur wieder kräftiger wird und damit eben Belastung wieder leichter durchzuführen ist. Und da rede ich jetzt gar nicht von Treppensteigen, sondern mitunter sind das nur Aktivitäten des täglichen Alltags. Also die Wohnung saugen, einkaufen gehen, aufzuräumen, solche Sachen, die schon zur Belastung geworden sind, lassen sich wieder verbessern. Ich kann Blutdruck mit beeinflussen, die Herzschwäche, Herzinsuffizienz verbessern durch körperliches Training. Alles sogenannte Komorbiditäten, die Sie bei der COPD oder auch bei anderen Lungenerkrankungen ja relativ häufig finden, die unter Training wesentlich besser werden. Das heißt, damit wird die Lebensqualität um ein Vielfaches besser.
Sie haben ja einen ganz wichtigen Satz gesagt, die Lungenfunktion ändert sich nicht. Wir sehen das hier auch in unserer Rehabilitation. Die Leute sind ja 3 Wochen da oder auch 4 Wochen. Und am Ende sagen die, ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich meine Lungenfunktion geändert hat. Ich kriege nämlich viel besser Luft. Und es ist natürlich so, dass wir schon während der Reha immer wieder erklären, dass die Lungenfunktion sich gar nicht ändert und man trotzdem besser Luft kriegt. Trotzdem ist am Ende ein großes Erstaunen, dass die Lungenfunktion, die vielleicht sehr hochgradig eingeschränkt war, genauso eingeschränkt ist wie vorher. Und trotzdem objektiv und subjektiv sich die Belastbarkeit und die Luftnotsymptomatik deutlich gebessert hat. Sie hatten ja schon den Begriff Systemerkrankung und den Begriff Muskeln. Wie kann man denn einem Menschen erklären, dass er, obwohl die Lungenfunktion eingeschränkt ist, besser Luft bekommt, sei er trainiert?
Ach, ich mache das immer ganz gerne, zumindest bei den Männern, indem ich die Story mit dem Auto erzähle. Also es gibt ja auch in einem Auto verschiedene Motoren. Und wenn ich in einen alten Käfer so einen 20 PS Motor reinstecke, dann fährt der eben nur 50. So, und wenn ich den aber so ein bisschen tune, wie man so schön sagt, und da 100 PS reinpacke, den Motor kräftige, wenn ich die Reifen richtig aufpumpe, naja, dann fährt der olle Käfer eben auch mal 80 und 100. Also es sind verschiedene Aspekte des Systems, die ich verbessere. Der Luftfilter, der ist immer der gleiche, ob ich den 20 PS oder den 100 PS Käfer nehme. Aber viele andere Aspekte sind verändert worden und dadurch wird das Gesamtsystem einfach besser werden.
Das heißt, man könnte sich das mit dem Autobild auch so vorstellen, also wenn der deutlich untermotorisiert ist, also meine Muskelkraft hat jetzt nachgelassen, ich habe mich nie bewegt und das ist ein schweres Auto, sagen wir mal, das ist wirklich so ein SUV mit seinen 2,5 Tonnen und ich habe da aber ein 20 PS Motörchen reingebaut, dann kann ich das Gaspedal durchtreten bis auf den Boden. Wenn ich auf der A3 den Anstieg von Diez hochfahren will, dann merke ich, der Wagen, man sagt ja so salopp, der verreckt mir auf dem Berg da nach oben. Und das ist ja ein bisschen das Thema. Die Leute merken halt, der Motor ist nicht leistungsfähig, die Muskelkraft ist einfach nicht da. Und wenn ich jetzt sage, ich schaffe es, dass der Motor wieder stärker ist, ich baue da vielleicht mal einen 200 PS Motor ein, um mit dem Bild zu bleiben, dann brauche ich das Gaspedal nur ein kleines bisschen zu bewegen und schon kommt der Wagen den Berg ohne Probleme rauf. Und das heißt, die Anstrengung nimmt einfach ab, weil ich viel mehr leisten kann.
Genauso ist es. Ich sage den Damen und Herren dann immer noch, wenn sie jetzt noch die Handbremse lösen, nämlich die Handbremse mit der Zigarette drin, dann geht das noch besser. Aber da ist dann meist das Verständnis und die Freundschaft schon eher wieder etwas eingeschränkt. Also es sind wirklich viele Schräubchen, an denen wir drehen müssen. Und wenn sie jetzt nicht nur sich noch mehr bewegen, sondern auch noch weniger rauchen sollen, dann leidet das Vertrauen und die Freundschaft manchmal.
Ich überlege, ob ich das Bild auch übernehme. Man kann sich es wirklich gut vorstellen, das bis zum Boden durchgetretene Gaspedal und trotzdem kommt das Auto nicht richtig den Berg hoch und das, ich brauche nur ein klein bisschen den Fuß zu senken und komme hoch. Ich habe das immer so erklärt, sie haben halt 100% Muskelkraft und wenn sie dann atmen und brauchen davon 3%, merken sie gar nichts. Wenn sie 5% brauchen, merken sie deutlich. Wenn sie 10% brauchen, müssen sie an die Beatmung. Also da ist ja ein ganz schmaler Unterschied zwischen gar nicht spürbar und es geht gar nicht mehr. Und wenn ich jetzt schaffe, aus den 100% Muskelkraft 120% zu machen, dann ist der Anteil, den ich zum Atmen brauche, geringer und dann fällt es mir leichter.
Das ist ganz erstaunlich. Wir haben ein Reha-Zentrum mit etwa 40 Reha-Gruppen, davon 14 Lungensportgruppen, der Rest sind orthopädische Gruppen. Mir sind 2, 3 Sachen aufgefallen. Die eine ist die Auslastung und die Compliance in den Reha-Sportgruppen der Lungenpatienten ist deutlich höher als in allen anderen Sportgruppen. Also da wird kaum eine Stunde verpasst. Die Patienten berichten über 2, 3 Dinge. Das eine ist, sie sagen, hey, ich bin ja ganz überrascht, ich kann ja sowas machen. Ich kann Sit-Ups machen, ich kann mit den Händen auf den Boden kommen, ich kann 6 Minuten schneller gehen als vorher. Die Überraschung ist dahingehend, was die eigentlich Belastbarkeit angeht, meist sehr groß. Viele sagen, Mensch, seitdem ich das mache, und zwar nicht nur bei euch, mache ich das auch im Alltag mehr. Ich nehme eher mal mehr eine Treppe. Also viele berichten, dass sie so Alltagsgewohnheiten ändern, weniger bequeme Wege wählen und das, was sie dort lernen, ich sag mal so im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe, auch versuchen, in den Alltag mit einzubinden. Und viele sagen, Mensch, mir fehlt es, hier mit euch zusammen zu sein. Also, die gehen zusammen Kaffee trinken. Das ist ein Liebesritual vieler Gruppen. Die treffen sich entweder vorher oder nachher noch auf dem Kästchen gegenüber im Café. Also, der Aspekt des gemeinsam etwas Erreichens, der ist ganz, ganz ausgeprägt.
Was ich jetzt ganz spannend fand, war auch, ich meine, man ist ja als jemand, als Betroffener, als Patientin, als Patient oft auch Hilfeempfänger. Das heißt, man merkt, ich brauche diesen, ich brauche jenen Physiotherapeuten, Arzt, Krankenschwester, Pflegekraft, was auch immer. Und der Lungensport gibt mir Selbstständigkeit zurück. Wenn die sagen, ich kann wieder dies, ich kann wieder das, man spürt selber, ich kann das. Das ist nicht irgendwer, der mich dahin fährt, sondern meine Fähigkeit hat sich wieder verbessert. Das ist ein ganz befriedigendes Gefühl.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das liegt natürlich auch in der Besonderheit des Lungensports. Also viele haben Erfahrung gemacht mit irgendeinem Abo in einem Fitnessstudio und haben gemerkt, boah, selbst wenn ich da mit einem Trainer spreche oder selbst wenn ich da einen Kurs mache, das macht mir keinen Spaß. Die können mir nicht helfen, ich werde nicht besser. Und das Besondere beim Lungensport ist ja, dass wir dort nicht nur, ich sag mal, sowas wie Krafttraining machen, Koordinationstraining machen, Ausdauertraining machen, sondern dass wir auch so Aspekte wie Atemtraining oder Atemgymnastik mit einbinden. Also jemand mit einer schweren Lungenerkrankung, der kann nicht einfach mal 10 Sit-Ups machen oder 10 Kniebeugen machen, sondern der muss auch die Art und Weise, wie man dabei atmet, koordinieren oder koordinierend mit einbinden. Und das ist ein wichtiger Aspekt in den Lungensportgruppen. Und viele sagen, ja, seitdem ich das gelernt habe oder das noch mit reingebracht habe, läuft mein Training besser. Also das Koordinieren von Einatmung, Ausatmung und der Belastung ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der im Alltag oder der in Sportstudios, wo auch immer, einfach nicht berücksichtigt wird.
Also es ist schon wirklich ein speziell auf Menschen mit Atemwegserkrankung und Lungenerkrankung abgestimmtes Konzept, was deutlich über die Facetten hinausgeht, die ein Fitnessstudio abbilden kann.
Ja, definitiv.
Wie kommt man denn da dran? Jetzt bin ich jemand, ich will Lungensport machen. Was muss ich tun oder was muss meine Ärztin, mein Arzt tun, damit ich auch Lungensport betreiben kann?
Gibt einige Punkte, die man beachten muss. Zum einen sollte man sporttauglich sein. Also wir machen bei all den Patienten, die wir dort einschließen, eine Ergometrie oder eine Spiroergometrie. Also ich sollte höhergradige Herz-Kreislauf-Erkrankungen, frische Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausschließen. Die Verordnung ist relativ einfach. Das geht zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen oder mit Unterstützung der gesetzlichen Krankenkassen. Da gibt es Muster 56. Lungensport ist verordnungsfähig und das Ganze kostenneutral. Sie können 120 Einheiten hier verordnen, entweder für COPD oder für Asthma und das Ganze ein- bis zweimal pro Woche. Die größte Hürde ist immer noch, dass es leider Gottes immer noch viel zu wenig Lungensportgruppen gibt. Die Lungensportgruppe in der Nähe finden Sie auf der Seite der AG Lungensport. Hier kann man die Postleitzahl eingeben, wo man wohnt oder wo der Patient wohnt und dann findet man die nächstgelegene Lungensportgruppe. Der Bedarf ist allerdings sehr groß und das Angebot leider immer noch viel zu niedrig im Vergleich zu den Herzsportgruppen, sodass das eine echte Hürde immer noch ist. In größeren Städten geht das etwas besser. Im ländlichen Raum sind mitunter die Anfahrwege doch wieder sehr weit. Und das ist schon wieder eine Hürde, wenn ich erstmal eine halbe Stunde, Stunde unterwegs bin, um da hinzukommen. Aber prinzipiell ist das völlig problemlos und kostenneutral.
Ich kann zum Hintergrund des Angebots noch ein bisschen beitragen. Wenn man Lungensportgruppen etabliert und sich durchrechnet, wie geht das wirtschaftlich, muss man sagen, man braucht halt wirklich jemanden, der vom Fach ist. Also in der Regel sind das Sportwissenschaftler, Diplom-Sportlehrer oder Ähnliches, die eine Zusatzausbildung haben für den sogenannten Reha- oder Behindertensport und da auch noch die Zusatzqualifikation organbezogen und dann ist es die Lunge. Also es ist schon eine hohe Qualifikation, die dahinter steht. Und man braucht halt Räumlichkeiten, eine Art Sportraum, Sporthalle. Und am Ende ist es so, wenn man das sich wirtschaftlich anguckt, man braucht Pi mal Daumen 12 Teilnehmer für eine Gruppe, um zu sagen, jetzt können wir der Person, die den Lungensport leitet, auch das zahlen, das Honorar und wir haben auch die Raummiete drin. Und das bedeutet gleichzeitig, wenn da nur 8 Leute sind, funktioniert es nicht. 13 darf man nicht. Das heißt, man hat manchmal eben die Krux, ich habe jetzt 2 Lungensportgruppen, die sind für 24 Leute ausgelegt, die 24 Leute kommen, jetzt möchten 3 andere auch. Ich kann für 3 Leute keine Lungensportgruppe eröffnen. Das muss man eben auch mal erklären, warum ist das Angebot immer so limitiert? Weil ein Reha-Sportverein, ein Behindertensportverein, der so eine Gruppe etabliert, wirklich auf Kante genäht gucken muss, wie viele Leute haben wir, kommen die auch regelmäßig? Sie hatten es schon gesagt, das ist beim Lungensport sehr, sehr hoch die Treue. Nur wenn da noch 5 mehr sind, die möchten, dann muss man warten, bis man denen eine Gruppe anbieten kann, wenn sich noch 7 andere finden. Gleichzeitig kann man ja darauf hinweisen, es gibt auch ein Online-Angebot. Also wer wirklich im ländlichen Bereich wohnt und sagt, also ich muss 50 Kilometer fahren, bis überhaupt die Möglichkeit besteht, man kann online an Lungensport teilnehmen. Wir haben grob 3000 Teilnehmer, die das online machen pro Jahr. Und es ist jetzt gerade eine Datenlage von 10.000 Teilnehmern in den letzten 4 Jahren. Also es funktioniert hervorragend, wird ganz gut angenommen. Es ersetzt aber nicht die Gruppe. Das muss man auch dazu sagen. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, den Sie schon erwähnt haben, fehlt beim Online-Lungensport. Es ist kostenlos, es funktioniert, aber der Teil, der das soziale Umfeld bietet, der ist einfach da nicht da.
Ich wäre ja mal sehr gespannt, einen Vergleich zu haben zwischen denjenigen, die in einer Gruppe face-to-face sozusagen trainieren und denjenigen, die das tatsächlich nur online machen. Mir sind keine Daten dazu bekannt, aber ich finde das sehr spannend. Es gibt ja auch immer mehr solche digitalen Gesundheits-Apps, die wir verordnen können, die auch ein Sportprogramm mit integriert haben oder teils reine Sportprogramme sind. Ich bin sehr gespannt und würde mich freuen und hoffe darauf, dass da mal eine Analyse gemacht wird, eine saubere Studie gemacht wird, die die Effekte der einen oder der anderen Trainingsform miteinander vergleichen.
Also aus dem Bauchgefühl würde ich schon sagen, der Präsenzsport hat deutlich mehr Nebenaspekte, die das Ganze positiv begleiten. Entstanden ist das Online-Angebot ja in der Pandemie. Da war klar, die Menschen, die Lungensport betreiben, haben erhebliche Nachteile, wenn sie gar nichts mehr machen können. Und letztendlich zeigt sich, das kann ich schon berichten aus den Daten übers Jahr, dass gerade die kalte Jahreszeit, die Wintermonate, eine hohe Online-Teilnehmerzahl haben. Und im Sommer geht das zurück. Das heißt, wir vermuten tatsächlich, dass es Teilnehmer sind, die sowieso Lungensport betreiben und dann jahreszeitlich bedingt zusätzlich online das Angebot annehmen, wenn sie ansonsten nicht so gut rausgehen können. Man darf ja auch beides tatsächlich machen. Man könnte ja in die Präsenzgruppe gehen und hat an einem anderen Tag seine Online-Stunde. Das ist alles möglich. Jetzt habe ich Menschen, die machen ihren Lungensport, die haben die Verordnung gekriegt, 120 Einheiten, die haben eine zweite Verordnung, 120 Einheiten. Und jetzt sagen die, ich würde das so gern weitermachen, ich merke, wie gut mir das hilft, aber die Krankenkasse hat gesagt, mehr kriege ich nicht. Jetzt kommt wieder das Stichwort Gruppe. Gibt es einen Weg, jemanden über dieses Kontingent, zweimal 120 Einheiten hinaus, Lungensport zu verordnen?
Oh, schwierig. Die Diskussion, die kennen wir immer wieder. Also ein kleiner Trick ist, dass man keine Folgeverordnung ausstellt, sondern nach einer gewissen Zeit wieder eine Erstverordnung ausstellt. So dass man einfach nochmal von vorne anfängt, mitunter das in einem Antrag nochmal neu begründet und sagt, er hat sich verschlechtert, sind neue Aspekte dazugekommen. Die Krankenkassen argumentieren immer gerne, unser Reha-Sport sei sowas wie Hilfe zur Selbsthilfe und soll dazu führen, dass sich diejenigen verbessern, um dann alleine im Alltag wie auch immer weiterzumachen. Aber tatsächlich ist das aus genannten Gründen eben nicht ganz so einfach. Wir haben ganz gute Erfahrungen gemacht, dass man, wenn man eine neue Erstverordnung ausstellt und wenn man das mit einem kurzen Brief auch noch begründet, und auch hier gibt es entsprechende Vorlagen, zum Beispiel auf der Seite der AG Lungensport, dass das dann eigentlich auch noch ein drittes Mal funktioniert.
Ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man in der Begründung für die Fortsetzung schreibt, dass die Teilnahme in der Gruppe weiterhin erforderlich ist und das Wort Gruppe unterstreicht.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja. Man muss das vielleicht trennen. Ich kenne nämlich genau auch diesen Gedanken. Es ist ja eine Anleitung, um dann später selber weiterzumachen. Für die Atemphysiotherapie, da ist das sicherlich in vielen Fällen genau der Punkt. Das macht man 6-mal und das kann man 3-mal wiederholen, also 18-mal. Und da geht es gerade darum, Übungen zu lernen, Techniken zu lernen, die man dann selber im Alltag einsetzt. Beim Lungensport ist gerade auch die Kontinuität und diese über Jahre regelmäßige Trainingseinheit der Witz. Und häufig kann man mit dem Stichwort Gruppe weiterhin erforderlich der Krankenkasse diese Hilfe geben. Ich sage bewusst diese Hilfe, denn wenn man mit den einzelnen Sachbearbeitern redet, die verstehen, welchen Vorteil der Lungensport hat, die richten sich ganz stumpf nach dem Sozialgesetzbuch. Und wenn man denen eine vernünftige Begründung gibt, dann sind es die Letzten, die es ablehnen. Ne? Aber die dürfen es halt nur als außergewöhnliche Fortführung weiter genehmigen, wenn man auch eine Begründung schreibt. Und da ist Gruppe schönes Stichwort.
Also eine Sache, wo wir auch das Bewusstsein nochmal schärfen sollten, ist die Tatsache, dass wir hier jetzt nicht von einer Therapie sprechen, die die Welt kostet oder die Welt wirklich ärmer macht. Also die Krankenversicherungen zahlen knapp 6 Euro pro Reha-Sportstunde und pro Versicherten. Das sind 720 Euro Gesamtkosten für ein Therapiekonzept, was eine erhebliche Besserung der Belastbarkeit, der Lebensqualität mit sich bringen, was teils Exazerbationen verringert und Krankenhausaufenthalt verringert. Ich glaube, wir müssen berufspolitischer noch aktiver werden, um diese Form der Therapie und Prävention, und das macht es ein bisschen schwierig, das kommt weder in den einen Topf noch in den anderen Topf richtig unter, diesen Aspekt weiter auszubauen. Also 720 Euro, das ist ein Bruchteil der medikamentösen Kosten, die ich für einen COPD-Patienten habe oder für einen Asthma-Patienten mit Biologikatherapie. Und die Daten, was die Verbesserung der Lebensqualität angeht, durch Sport und Bewegung, die sind teilweise nicht wesentlich schlechter als für hochpreisige Medikamente. Also wir müssen diesen Bereich weiter ausbauen. Wir haben im Moment Riesenprobleme, Trainer zu finden. Sie hatten das eben schon mal erwähnt, die Ausbildung, die ist komplex. Die müssen eine 200-stündige Fortbildung beim Behindertensportverband machen. Wir haben Probleme, Hallenkapazitäten zu bekommen. Also wir müssen diesen Bereich besser finanzieren und in das Bewusstsein der Kostenträger besser reinbringen. Da ist viel Arbeit nötig, aber das muss auch von berufspolitischen Akteuren wahrgenommen und umgesetzt werden.
6 Euro pro Woche, wenn man es eine Stunde pro Woche macht, um das mal ins Verhältnis zu stellen, so eine durchschnittliche Therapie der COPD mit Medikamenten kostet 3 Euro pro Tag durchschnittlich. Rede ich von sowas wie Lungenfibrose, bin ich locker schon bei 30 Euro pro Tag. Bin ich bei Asthma mit einem sogenannten Biologikum, also mit sehr speziell auf bestimmte Entzündungsmechanismen abziehenden Medikamenten, bin ich auch locker bei 30 bis 50 Euro pro Tag. Also wir reden wirklich über ganz, ganz andere Preise bei der Pharmakotherapie. Wir haben ja schon dargestellt, die ist die Basis und der Lungensport ist dann eben das, was man zusätzlich macht. Aber dann reden wir eben von 6 Euro pro Woche zusätzlich. Vielleicht noch ein Hinweis zur Wirtschaftlichkeit. Der Verein, der den Reha-Sport anbietet, ist immer froh, wenn die Teilnehmer gleichzeitig Mitglied in dem Verein werden, weil das dazu beiträgt, dass das Angebot überhaupt gemacht werden kann. Und das sind ja in der Regel gemeinnützige Vereine. Das heißt, die Beiträge, die man da leistet, sind gleichzeitig steuerlich absetzbar. Also passt dann für beide Seiten sehr gut.
Genau.
Lungensport ist das eine. Wir beide sind Spezialisten für die oberen Atemwege, wenn man so will, oder für die oberen Luftwege, so nenne ich es mal. Die oberen Atemwege sind der Nasenrachenraum, aber die oberen Luftwege. Ich komme jetzt im Abschluss dieses Podcasts auf eine Studie. Wir haben ja immer gerne so eine ganz abwegige und ganz andere Datenlage mal. Jetzt rede ich über die unteren Luftwege, also den Darm, und da noch genau über das Mikrobiom. Wir haben ja inzwischen verstanden, das Mikrobiom ist ganz, ganz bedeutsam für unglaublich viele Vorgänge im Körper, Immunsystem unter anderem, Abwehrkräfte. Ein ganz neuer Trend ist etwas, was sich gerade abzeichnet, dass wir die sogenannte Darm-Hirnachse beeinflussen. Man hat ja vor einigen Jahren festgestellt, dass man sehr schwere Darminfektionen, die Clostridium difficile Infektion, die sich nach einer Antibiotikatherapie einstellen kann und die lebensbedrohlich sein kann, dass man die heilt mit einer Stuhltransplantation. Das heißt, ein Mensch spendet Stuhl, den der andere bekommt. Wir wollen nicht ins Detail gehen, wie das geht. Ich kann nur so viel sagen, Sie merken da nicht viel von. Das sind Kapseln, die geschluckt werden. Aber es ist der Stuhl einer Person, die der anderen Person gegeben wird. Man hat in dem Zusammenhang festgestellt, dass die Empfänger des Stuhls Verhaltensweisen und Charakterzüge der Spender annehmen. Und eine der bahnbrechenden Arbeit dazu ist von der McMaster University in Kanada, also eine der Gralshüter der Medizin, veröffentlicht worden. Und die haben eine Nachbeobachtung gemacht 2017, die ich jetzt hier vorstelle. Die haben von gesunden Menschen und von Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen Stuhl transplantiert auf Versuchstiere, auf Mäuse und Ratten, und haben dabei noch unterschieden, ob die erkrankten Personen an einer Depression litten oder nicht. Und dann kam heraus, dass die Ratten, die den Stuhl eines Menschen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung erhalten haben, selber auch Darmfunktionsstörungen entwickelt haben. Und dass man deutlich unterscheiden konnte zwischen Ratten, die diesen Stuhl erhalten haben, von einem Menschen mit Depression und einem Menschen ohne Depression. Getestet wird das so zum Beispiel mit zwei verschiedenen Methoden. Die eine Methode ist, der Ratte werden Aufenthaltsräume angeboten, die sehr hell sind und die sehr dunkel sind. Und eine Ratte, die eher ängstlich ist, wählt eher den dunklen Bereich. Und eine Ratte, die eher offen, eher angstfrei ist, wählt den hellen Bereich. Das kann man also tatsächlich in so einem Setting testen, wie ist die Ratte gestrickt. Und ein anderer Test ist eine Rüttelplatte, auf der die Rüttelfrequenz sich verstärkt und man guckt, wann die Ratte diese Platte verlässt. Wenn die also sehr entspannt ist und eher in sich ruht, hält die das lange aus. Wenn die sehr ängstlich ist, geht die sehr schnell von dieser Platte runter. Also man merkt, das sind so Verhaltensmuster, die man im Tiermodell nachweist, die eben mit Angst, Ängstlichkeit, Depressivität assoziiert sind und erstaunlicherweise durch eine Stuhltransplantation übertragen werden können. Was sagen Sie dazu?
Also das bestätigt einmal mehr, dass wir uns mit unserem Großhirn, glaube ich, gar nicht so furchtbar wichtig nehmen dürfen und vielleicht nicht unbedingt die Spitze der Schöpfung sind. Die Bakterien, die Viren waren vor uns auf diesem Planeten und die werden wahrscheinlich auch nach uns noch auf diesem Planeten sein. Und die vermitteln, modifizieren, wie auch immer, wahrscheinlich viel, viel mehr, als wir bisher bereits wissen und auch nur ahnen. Und unser Großhirn mit den Millionen, Milliarden von Synapsen und Verschaltungen ist da mitunter vielleicht manchmal eher hinderlicher oder wird überbewertet. Die Details laufen unten an der Basis ab, nämlich im Bereich der Bakterien, der Mikrobiome. Das kennen wir ja für verschiedene Bereiche, auch für die Lunge.
Ja, man lernt auch, dass man nicht vorsichtig genug sein kann mit einer Antibiotikatherapie, weil man damit ja massiv das Mikrobiom beeinflusst.
Ganz wichtig.
Was ich so in der Entwicklung ganz spannend fand, war, es gab mal so eine Zeit, da wurde immer gesagt, ja, der Mensch hat 10 hoch 8 Zellen und wird aber besiedelt von 10 hoch 9 Mikroorganismen. Das heißt, wir sind eigentlich mehr Mikroorganismus als Mensch. Und dann wurde aber gesagt, naja, mal ganz ehrlich, diese Mikroorganismen sind vor allem in dem halben Kilo Stuhl, das sich im Darm befindet. Da denkt man wieder, ach so. Jetzt mit der Datenlage muss man sagen, ja Moment mal, aber dieses halbe Kilo Bakterien im Darm hat offensichtlich ein ganz erhebliches Gewicht daran, wie wir so leben und was wir so treiben. Es ist verrückt, ne?
Also da habe ich überhaupt keinen Zweifel, auch wenn ich das in vielen Bereichen selbst doch gar nicht verstehe. Aber das ist ja nicht nur im Darm so. Ich glaube auch die Haut und das Mikrobiom auf unserer Haut spielt eine Rolle. Ich bin auch damit groß geworden, dass ich gelernt habe, ab Kehlkopf ist alles steril nach unten, was die Lunge angeht. Aber auch davon haben wir uns ja mittlerweile verabschiedet. Also es gibt auch ein Mikrobiom der Lunge und der Atemwege. Also eine spannende Entwicklung. Ich hoffe, noch vieles davon mitnehmen zu können und noch vieles dazulernen zu können.
Ja, wunderbar, Herr Dr. Krüll. Es war ganz, ganz spannend. Ich finde auch wirklich, wir haben sehr strukturiert alle Aspekte des Lungensports erörtert. Und ich hoffe auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es so praxisnah war, dass der eine oder andere oder die ein oder andere sich denkt, Mensch, gut, dass ich das mache. Oder ach, könnte ich ja auch mal machen. Wenn wir das erreicht haben, haben wir sicherlich schon wieder viel erreicht. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren.
Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ich hoffe, wir können viele motivieren.
Super. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie sich den Podcast heute angehört haben. Wir haben ein ganzes Spektrum an Themen rund um die Lunge, rund um die Atemwege, COPD, Asthma, Fibrose und Co. Wir schauen auch über den Tellerrand. Hören Sie sich ruhig die anderen Folgen an des Podcasts Pneumologische Sach- und Fachgeschichten und ich freue mich auf ein Wiederhören.
Das war der Pneumo-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.